Good evening.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mich zunächst bedanken für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch, den Film gesehen zu haben und Adanya, deine wunderbaren Worte gehört zu haben und auch die Hinweise auf die Hijaz-Bahn. Was ich heute machen möchte, ist, Sie auf eine Zeitreise mitzunehmen, 100 Jahre in die Vergangenheit und etwas über die Geschichte der Bahn erzählen. Die Hijaz-Bahn kann als äußerster und ambitioniertester Ausdruck osmanischer Modernität gesehen werden. Ein langer Prozess, der zurückgeht auf das Jahr 1839, auf die Erklärung der Tanzimat-Charta. Tanzimat bedeutet so viel wie Anordnung oder Neuordnung. Was wir hier sehen, ist eine Medaille, die die Fertigstellung einer der Teilstrecken feierte. Und rechts sehen wir eine Briefmarke, die den 125. Jahrestag der Tanzimat-Charta feiert. Und hier sehen wir drei der Architekten. Ein wichtiges Ziel der umfassenden Tanzimat-Reform war es, das Reich durch Modernisierung, Zentralisierung und auch Vereinheitlichung neu zu definieren und zu verbinden. Mithilfe von Gesetzen, Regeln, administrativen Maßnahmen, Institutionen, Infrastrukturprojekten und Architektur sollten die vergleichsweise unabhängigen Provinzen des Osmanischen Reiches miteinander verbunden und im Sinne einer neuen imperialen Vision effektiv kontrolliert werden. Dementsprechend wurde ein neues Governance-System etabliert, das die Autonomie, die die Provinzen in vormodernen Zeiten genossen hatten, demontierte. Zu Beginn möchte ich anhand von willkürlich ausgesuchten Beispielen aus den arabischen Provinzen des Reiches, die symbolisch für die Mentalität des osmanischen Staates im 19. Jahrhundert stehen, kurz auf die physischen Manifestationen der Zentralisierungspolitik eingehen. Die Gebäudetypen sind natürlich eng verknüpft mit den politischen Veränderungen. Und sie bringen eine säkulare Modernität. Sie beinhalten Regierungspaläste und andere Regierungseinrichtungen, wie hier zum Beispiel die Büros für Grundbesitz und Steuereintreibung und auch kommunale Bauten. Oben sehen wir hier den Regierungspalast in Beirut und Jaffa. Unten zwei weitere Regierungsgebäude aus Mosul und Sana, damit Sie so einen Überblick über die Variationen bekommen. Von diesen Gebäuden aus stellte das neue Administrationssystem die Anwendung der neuen Gesetze und Regeln sicher. Die Post- und Telegrafenämter verbanden tatsächlich alle Siedlungen mit der Hauptstadt Istanbul. Andere Gebäudetypen beinhalteten zum Beispiel Krankenhäuser und Schulen. Krankenhäuser waren wichtig. Und es wurden sehr viele davon überall im Reich gebaut. Sie arbeiteten mit den modernsten Praktiken, auch wenn sie sehr unterschiedlich aussahen. Links sehen wir zum Beispiel das Stadtkrankenhaus, ein Armenkrankenhaus in Damaskus. Und rechts ein ähnliches Gebäude aus Sana im Jemen. Schulgebäude. Da sehen wir hier zwei auf diesem Bild unten. Die verkörperten die Bildungsreformen, die imperialen. Wir sehen auf der linken Seite die imperiale Hochschule in Aleppo und rechts eine in Bagdad. Wohl mehr als jedes andere Gebäude stellten Uhrentürme effektive Symbole der neuen Ordnung dar. Gebaut zum Großteil während der Herrschaft von Abdulhamid II. In vielen verschiedenen Architekturstilen, wie auch die anderen Gebäude, die ich Ihnen gezeigt habe, verkündeten die Türme die Einheit des Reiches durch die Zeit. Oben von links sehen wir hier einen Entwurf, einen Uhrenturm. Und dann sehen wir die Uhrentürme in Aleppo und Beirut. Unten Jerusalem, Jaffa und Tripolis in Libyen. Für mich definieren diese Uhrentürme auf metaphorische Weise die imperiale Landkarte in dem Versuch, diese zu kontrollieren. Das ist also etwas sehr Visuelles. Bahnhöfe ergänzten dieses Repertoire der Moderne. Sie unterschieden sich in Größe und architektonischem Ehrgeiz und markierten eine Reihe von Zwischenhalten entlang der Bahnstrecken, die selbst den konkretesten Ausdruck der Einigung des Reiches bildeten. Wir sehen hier die Bahnhöfe in Damaskus oben und Medina unten. Und hier oben sehen wir Aleppo und Haifa. Unten glaube ich, dass es Beirut und das unten rechts, da kann ich mich gerade nicht dran erinnern, woher das ist. Wir haben ganz ähnliche Bahnhöfe gesehen, auch im Film, den wir vorhin gesehen haben. Die Bahnstrecken verbanden die verschiedenen Regionen des Reiches miteinander und mit der Hauptstadt und erreichten auch strategisch wichtige Punkte an der Küste, wie zum Beispiel den Hafen von Beirut, der damals im Bau befindlich war. Auch wenn nicht das gesamte Reich kurzfristig mit Eisenbahnschienen gesäumt werden konnte, so zeigen die gesetzten Prioritäten doch einiges über die Intentionen. Wirtschaftlicher Gewinn war ein Hauptaspekt. Die Verbindung von Haifa nach Damaskus zum Beispiel, die durch die fruchtbarsten Täler Palästinas verlief, würde, so ein offizielles Dokument, eine Exportroute für die in der Region angebauten Produkte darstellen. Und zugleich würde die Verbindung den religiösen Tourismus von Christen ins Heilige Land unterstützen. Der Zweig nach Mekka und Medina würde den muslimischen Pilgern die Reise erleichtern. Und nicht nur der politischen und ideologischen Agenda, sondern auch, Entschuldigung? Alles klar. Gut, Sie haben nicht mit mir gesprochen, denke ich. Alles klar. Gut, also, der Zweig nach Mekka und Medina würden muslimischen Pilgern die Reise erleichtern und nicht nur der politischen und ideologischen Agenda, sondern auch militärischen Zwecken dienen. Das war die eigentliche Hijaz-Bahn. Auch wenn nach und nach das gesamte Bahnstreckennetz unter diesem Namen bekannt wurde. Der Bau des syrischen Streckennetzes begann in den 1890er Jahren und die Hijaz-Bahn wurde am 1. Mai 1900 zum Geburtstag von Abdulhamid II. Per Dekret angekündigt und nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte des späten Osmanischen Reiches ein. Als Verbindung zwischen Damaskus, Mekka und Medina sollte diese heilige Linie, Hatti Mubarakeh, eine rein muslimische Unternehmung sein, basierend auf muslimischer Finanzierung und geplant und überwacht von muslimischen Ingenieuren und gebaut von muslimischen Mitarbeitern mit lokalen Materialien. Nicht all diese Ziele wurden erreicht, aber ich glaube, dass sagt uns doch ganz viel über die Intentionen dieses Projektes. Gut. Die Hijaz-Bahn stellte einen Bruch mit den gewöhnlichen Praktiken von Eisenbahnprojekten in osmanischen Gebieten dar und war der Versuch, Stellung zu beziehen zur neuen Identität des Reiches, indem sie die Modernisierung direkt assoziierte mit einer ideologischen und politischen Agenda. Und verbunden mit der Religion. Ihre vordergründige Daseinsberechtigung war die Erleichterung der Pilgerreise nach Mekka. Diese sollte kürzer und schneller werden und so die panislamische Politik Abdulhamids unterstützen, die Istanbuls Aufmerksamkeit auf die arabischen Provinzen gelenkt hatte und seinen Führungsanspruch unter Moslems bekräftigte. Für die Hijaz-Bahn gab es keine wirtschaftliche Rechtfertigung. Sie würde nur dem saisonalen Transport dienen und in den Gegenden, die sie durchquerte, gab es auch keine landwirtschaftliche Produktion. Tatsächlich war die Region Hijaz immer eher eine ökonomische Last für den osmanischen Staat gewesen. Sie musste keine Steuern zahlen und hatte enorme Verwaltungs- und auch Militärausgaben. Es gab jedoch noch externe politische Gründe, unabhängig von den Pilgerreisen, die zur Entscheidung für den Bau dieser Bahnstrecke führten. Mit der britischen Besetzung Ägyptens im Jahr 1882 und der britischen Kontrolle über den Suezkanal sahen sich die Osmanen gezwungen, der Region militärisches und strategisches Augenmerk zu schenken. Die Fertigstellung der Hijaz-Bahn erlaubte es dem osmanischen Staat, Truppen direkt nach Arabien zu schicken und auf dem Weg gleich noch den speziellen Status, den die Emire von Mekka, deren Unabhängigkeit um die Jahrhundertwende größer geworden war, traditionell innehatten, in Frage zu stellen. Die osmanischen Eisenbahnen sind verwoben mit der Geschichte ungezügelten Kapitalismus und europäischer Wirtschafts- und Strategieinteressen im Nahen Osten. Mit Ausnahme der Hijaz-Linie selbst machte der wirtschaftlich angespannte osmanische Staat Zugeständnisse an ausländische Unternehmen, die Bahnen des Reichs zu bauen und zu betreiben. Die britischen, französischen und deutschen Unternehmen bekamen so zwar kleinere Teile ab, aber das große Projekt gehörte weiter den Osmanen, die den ausländischen Unternehmen Aufträge gaben, ihre Operationen genau überwachten und die Bedingungen für die Arbeit genau festschrieben. Und der Name, der dem Ganzen gegeben wurde, Hamidiye Hijaz Demirlö, feierte den Sultan. Jetzt gehen wir zu dieser Karte. Aufgrund von zu vielen Akteuren, zu vielen Vorschriften, finanziellen Schwierigkeiten und der fragmentierten Natur des Baus kam es unweigerlich zu Problemen. Zum Beispiel in Bezug auf den recht unterschiedlichen Erfolg bei der Fertigstellung. Das sehen wir hier auf der Landkarte, die fertiggestellten und nicht fertiggestellten Netzabschnitte. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs zum Beispiel waren drei ganz essentielle Verbindungen unerreicht. Zum Beispiel Ma'an Aqaba, Medina Mekka und Mekka Jidda. Die letzte ganz wichtig, weil sie natürlich auch wieder zum Hauptpilgerhafen in Jidda führte. Aber die Jidda-Mekka-Verbindung war eben auch nicht fertiggestellt. Die Sache wurde weiter verkompliziert durch die Tatsache, dass einige der Strecken eine normale Spurenbreite hatten, nämlich 1,5 Meter, wohingegen andere nur einen Meter breit waren. Manchmal war es so, dass sich zwei Strecken trafen, die von unterschiedlichen Unternehmen gebaut worden waren, und dann gab es tatsächlich Unterschiede in der Streckenbreite und dann mussten die Züge ausgetauscht werden. Der Mangel an Koordination hätte durch umsichtige Inspektion der Vorschriften bei den Konzessionen vermieden werden können und war sinnbildlich für das Versagen der osmanischen Regierung, ihre Reformagenda in die Tat umzusetzen. Die osmanische Moderne war eine brüchige und eher idiosynkratische Moderne. Nichtsdestotrotz war der Einfluss auf die Landschaften, die die Schienen durchquerten, war ein aggressiver und es gab ein verbundenes, wenn auch unvollständiges Netz von großen und kleinen Siedlungen, die dadurch entstanden waren und in ein System eingegliedert wurden. Die Ergebnisse waren auf visuelle Art beeindruckend. Abgesehen von der linearen Intervention, die kein Ende zu haben schien, veränderten die Tunnel und Brücken, die sie mit ihren gewagten Technologien akzentuierten, die Landschaft auf nie zuvor dagewesene Weise. Die unterschiedlichen Landschaften und die verschiedenen Geografien, die sie durchquerten, bestätigten die unerschöpfliche Weite des Osmanischen Reiches. Solche Ansichten bringen mich dazu, mir den Einfluss des Projekts auf die einheimische Bevölkerung vorzustellen. Es ist zwar nicht möglich, der normalen Bevölkerung, die sich mit der radikalen Transformation ihrer Landschaften konfrontiert sah, eine Stimme zu geben, aber man kann spekulieren, und es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Schienen, die Tunnel und die Bauarbeiten den osmanischen Staat und den Sultan zu einer konkreten Realität machten und nicht nur zu einer weit entfernten abstrakten Referenz. Bedeutete der Einsatz modernster Technologien eine neue Art von Macht? Mir ist klar, dass es auf solche Fragen keine nachweisbaren Antworten geben kann. Aber ich bin überzeugt, dass sie es wert sind, trotzdem über sie nachzudenken. Der visuelle Gesamteindruck der Hejaz-Bahn trug zu einer Neudefinierung des Osmanischen Reiches bei und diente so als eine Art Propagandainstrument. Das Projekt wurde dank einer anderen neuen Technologie, nämlich der Fotografie, aufs Genaueste dokumentiert. Fotografien der Hejaz-Bahn wurden weit verbreitet, um das Bild des Reiches damit offiziell zu verknüpfen. Wobei hier die Camera Ottomana der Camera Orientalis entgegenarbeitete. Letztere konzentrierte sich auch weiter auf Exotika und ignorierte alles Moderne im Reich. Die von lokalen Studios gemachten osmanischen Aufnahmen gehören thematisch zu einem Genre, das erst seit kurzer Zeit von Wissenschaftlern im Bereich visuelle Kultur ernst genommen wird. Die Bilder hier sind wirklich fantastisch, oder? Links sehen wir eine Brücke im Bau in Palästina und auf der rechten Seite sehen wir die Einweihungszeremonie oder einen Teil davon für eine Gedenktafel, einen Gedenkort hier für die Züge, die aus Haifa ankommen. Königliche Unterstützung stand im Zentrum der fotografischen Dokumentation. Das ist hauptsächlich auf das persönliche Interesse von Sultan Abdulhamid II. An der Fotografie zurückzuführen. Sein Archiv, heute in der Abteilung für seltene Werke der Universität Istanbul beheimatet, beinhaltet mehr als 30.000 Fotos, manche in Alben, andere lose. Darunter finden sich vor allem Fotos der Hejaz-Bahn. Und ich habe sie auch hier schon verwendet. Diese Fotos blieben aber auch nicht im Arbeitszimmer des Sultans unter Verschluss. Dank der unaufwendigen Vervielfältigungsmöglichkeiten kamen auch Kopien der Fotos an andere Stellen und erreichten so verschiedene Personengruppen. Es gibt zum Beispiel Alben, die eine bestimmte Region zeigen. Hier, eines davon, das heute Teil der Sammlung Umr Koç ist, deckt zwei Arme der Hejaz-Bahn ab. Die Nord-Süd-Strecke von Damaskus nach Man. Können Sie das lesen? Ist vielleicht ein bisschen zu klein. Ich hatte das alles hier. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste erwischt. Ich fürchte, wir werden jetzt nicht in der Lage sein, die Zahlen hier zu lesen. Jetzt habe ich auch noch meinen roten Faden verloren. Hier sind wir. Ja, vielleicht nutzen Sie einfach Ihr Wissen über die lokale Geografie. Also zwei Strecken. Einmal Nord-Süd von Damaskus nach Man und dann haben wir den Teil von Dara nach Haifa. Beide Teilstrecken wurden 1905 fertiggestellt. Und das Format ist recht einfach. Es beginnt mit der Man-Linie, bewegt sich von Damaskus nach Man und dann geht das Album weiter mit der Haifa-Linie in Richtung Westen. Mit dabei sind Fotos von Brücken, sowohl im Bau als auch nach Fertigstellung, Szenen von Arbeit. Diese zeigen die Aushebung von Gräben und neu geöffneten Tunneln. Ich zeige Ihnen einige der Fotos hier, die ich auch aus den Alben des Sultans schon gezeigt habe. Bildunterschriften geben Informationen zur genauen Position des auf dem Foto gezeigten Punktes. Die Bilder und Texte verschmelzen zu einer didaktischen Reise für diejenigen, die sich in der Region nicht auskennen oder weit entfernt leben. Solche Alben dienten als eines von vielen Werkzeugen zur Einigung des Reiches, indem sie Wissen über seine weit entfernten Gebiete zur Verfügung stellten, den imperialen Anspruch auf sie wiederholten und sie mit fortschrittlicher Technologie beherrschten. Anspruch. Ich möchte Sie bitten, hier nochmal den osmanischen Beamten zu sehen. Mit seinem Arm sagt er hier, das gehört uns, das ist unserer. Wir sehen also oft osmanische Beamte hier auf diesen Fotos bei den Schienen. Man kann zwar nicht mehr nachvollziehen, wie viele Kopien hergestellt wurden und wie sie verbreitet wurden, aber es gibt Beweise dafür, dass sie die oberen Schichten der osmanischen Gesellschaft erreichten und auch Ausländern als Geschenk überreicht wurden. Die Fotos wurden auch in populären Illustrierten gedruckt. Mit Textinformationen und auch manchmal Karten versehen, wurde so Wissen über das Projekt an ein breiteres Publikum gebracht. Zeitschriften wie Servet-i-Funun, Malumat und Sherbal berichteten häufig über den Baufortschritt und verbanden dies immer mit der Macht des Sultans, betonten so den imperialen Charakter des Projekts. Diese Karte ist interessant, ist ein bisschen schwierig, sie zu verstehen, aber hier sehen wir Damaskus hier unten und dann geht das Ganze hoch bis Dara. Und der rote Teil hier, das ist der nicht gebaute Teil. Um die Jahrhundertwende begann Servet-i-Funun eine Berichtreihe über den Bau durch Bilder. Das war eine Art Bericht über laufende Arbeiten. Ausgabe für Ausgabe und wie im Ömerkötsch-Album berichtete es anhand von Fotografien über die erreichten Punkte der Bahn und auch über die im Bau befindlichen Brücken. Moment, hier, die im Bau befindlichen Brücken, die Bahnhöfe, die Materialien, die transportiert werden wurden, die Gräben. Links sehen wir die Materialien, rechts auch die Lokomotiven, die das Ganze zogen. Und es gab auch Fotos von Eröffnungszeremonien. Die unzähligen Gelegenheiten für Zeremonien, die die Hijazbahn bot, bestätigten ihren einzigartigen Status unter den imperialen Projekten. Und die Berichterstattung sorgte dafür, dass das Interesse am Fortschritt der Bauarbeiten über Jahre und Entfernungen hinweg lebendig blieb. Der Beginn und die Fertigstellung jedes einzelnen Abschnitts, jeder Brücke, jedes Tunnels oder Bahnhofs bot eine neue Chance, die Großartigkeit und Güte von Abdulhamid sowie sein Engagement für die arabischen Provinzen und die Einigung des Reiches. Unter provisorischen, mit Flaggen und Zweigen dekorierten Holzbögen wurden Gebete gesprochen, Reden gehalten und Medaillen vergeben. Manche dieser Zeremonien waren prunkvoller als andere. Die Ankunft von Zügen in Beirut bot Gelegenheit für ein elegantes Fest mit einem Kuchen in Form einer Lokomotive am Ehrenplatz. Padişahım çok yaşa, lang lebe der Sultan, stand darauf geschrieben und grüßte so den Sultan in Istanbul. Gleichzeitig gibt uns die Anwesenheit der vielen Arbeiter auf den Bildern einen Einblick in die Arbeitsgeschichte des Projekts. Und Schnappschüsse von Reisenden erinnern uns an die damaligen Reisebedingungen. Im Laufe der Zeit trug die Berichterstattung von Servet-i-Funun eine visuelle Geschichte der Hijazbahn zusammen. Die Bildunterschriften waren hierbei die einzige textliche Information. Die fotografische Studie betonte so verschiedene Aspekte des Projekts: technische, wissenschaftliche, soziale, politische und vor allem imperiale Aspekte. Die Zeitschrift fungierte als Botschafter des Staates in der Darstellung der hamidischen Gesamtabsichten hinter der Hijaz-Bahn. Eine Sonderausgabe von Servet-i-Funun, eine Doppelausgabe, die der Hijaz-Bahn gewidmet war im Jahr 1902, protzte mit einer aufschlussreichen Zeichnung auf dem Cover. Das Bild ist eingerahmt von einem Bogen, der mit Motiven osmanischer Kacheldesigns geschmückt ist und an dessen Spitze der Halbmond und der Stern stehen. Die Komposition ruft Erinnerungen an europäische Zeichnungen islamischer Kunst hervor. Vor allem die Designs von Owen Jones, aber auch andere. Die Zeichnung zeigt eine moderne Brücke, die Leser der Zeitschrift aus anderen Fotos kannten. Die Brücke spannt sich über eine typisch arabische Landschaft mit kargen Bergen im Hintergrund und Palmen. Die Referenz ist ganz klar, die Linie nach Medina und Mekka, das Herz des Projekts. Einheimische sind im Vordergrund zu sehen, manche in Stammestracht, andere in religiösen Gewändern. Sie heißen das Projekt mit offenen Armen willkommen, scheinen gar mit Gebeten ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Aus der Menge sticht eine Person heraus, im europäischen Gewand und mit einem Fes. Unverkennbar ein hochrangiger osmanischer Beamter, der die imperiale Verwaltung repräsentiert. Die Zelte sind eine Anspielung auf regionale Nomadenstämme und die Kamele, die friedlich im Schatten ruhen, vervollständigen das perfekte Bild. Die orientalische Szene. Das ganze Bild ist Ausdruck der osmanischen Unternehmung, die arabische Halbinsel zu zivilisieren. Ganz ähnlich wie die französische Mission Civilisatrice. Nichtsdestotrotz, vor dem Hintergrund der weit verbreiteten Feindseligkeit gegenüber dem Projekt, scheint mir dies wie ein Wunschdenken. Man könnte es sogar als ironischen Kommentar werten zur wahren Sachlage. Ich denke an den Widerstand seitens der Emire von Mekka und den Beduinen. Erstere fürchteten um die Ankunft der Züge könnte die osmanische Autorität stärken. Letztere sorgten sich eher um ihre wirtschaftliche Existenz. Bis dato einzige Anbieter von Unterkünften, Essen und Transport auf Kamelen in der Region waren die Stämme auf Pilgerreisende angewiesen. Sie waren also nicht glücklich. Dementsprechend begannen sie, den Eisenbahnbau zu attackieren, indem sie Schienen zerstörten und Züge mit Steinen bewarfen. Später folgten auch Angriffe auf Bauarbeiter. Der Bau wurde von militärischen Einheiten geschützt, deren Zahl von 5.000 im Jahr 1906 auf 15.000 im Jahr 1908 anstieg. In nur einer einzigen Nacht im Juli 1908 töteten Beduinen 300 Soldaten. Die Geschichte der Hijaz-Bahn ist zu kompliziert für einen relativ kurzen Vortrag wie diesen. Ich habe einige Themen kurz angerissen, die ich besonders wichtig finde. Imperialität, Identität, Wirtschaft, politische Macht, Ideologie und Klasse. Ich hoffe, Sie liefern uns eine nutzbare Vergangenheit. Ich danke Ihnen.